damit einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Episode Nummer 40.
40!
Petra und ich hatten jetzt vor dem Aufnehmen schon die ganze Zeit ein bisschen Probleme, unsere Gedanken zu strukturieren und
alles wird eine richtig gute Folge.
Es wird eine richtig gute Folge, aber wir sind noch irgendwie gedanklich irgendwo am Kinderspielplatz. Also wir kommen gerade beide aus dem Training, sind noch ziemlich Banane und das, glaube ich, hört man auch. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen eine andere Start in dem Podcast.
Ist voll okay, oder?
Ist voll okay.
Ist voll okay.
Es zeugt davon, dass wir Energie haben, dass wir regeneriert sind und genau um das soll es heute gehen.
Da, voll.
Es geht ums Thema Regeneration. Wir hatten das Thema schon mal ein bisschen angesprochen, aber wir wollen heute einfach mal ein fettes Q&A draus machen, weil wir haben extrem viele Fragen bekommen. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, Petra, wie geht es dir?
Mir geht es wunderbar. Oder so ähnlich. Nein, eigentlich geht es mir echt ziemlich gut. Also letzten Wochen waren sehr nass. Selbstständig. Jetzt crazy. Komplett. Ist urverrückt. Wenn ich so ein Jahr zurückblicke, denke ich mir so, Wahnsinn, hätte ich nie gedacht. Aber ja, jetzt bin ich da und jetzt werde ich schauen, dass ich das Beste draus mache und dass das auch alles funktioniert und klappen wird. Ich bin guter Dinge. Training läuft mega gut. Gerade die Intro-Woche quasi hinter mir, so ziemlich. Und bin sehr, sehr regeneriert. Wow, komisch. Nein, aber ich bin wirklich sehr fit. Essenstechnisch passt es sehr gut. Ich hatte gestern ein bisschen eine Pizza-Eskalation, was ich heute auf der Waage massivst zum Ausdruck gebracht hat. Aber
jetzt bist du eigentlich fast so schwer wie ich, gell?
Aber nur heute.
Ja, nur heute. Aber so.
Nein, weil es ist, mich interessanterweise ist, mein Gewicht hat sich jetzt in den letzten 4 Wochen sehr stark bei 65 eingependelt.
Mm.
Und wir sind mit den Kalorien sogar raufgegangen. Also ich bin jetzt offiziell fast bei 2500 Kalorien.
Crazy.
Ja,
geil.
Ja, und das Gewicht aber ist relativ stabil geblieben. Bis auf halt, ich meine, ich hatte gestern, nur damit auch mal alle diese realisieren, wie stark diese Gewichtsschwankungen eigentlich sein können, weil auch letztens bei meinem Instagram Q&A eine ähnliche Frage bekommen habe. Ich hatte gestern 64,8 Kilo und heute 67,2.
Ja.
Also das ist halt, es ist halt die Pizza. Ja.
Und du hast es eh vorher auch schon erwähnt, du hast es in der Nacht auch schon extrem gespürt, dass du halt Durst hattest, dass du voll dehydriert warst und so
voll,
nicht schlafen
konntest. Ich habe voll schlecht geschlafen, habe ständig Wasser getrunken. Ich bin heute aufgewacht und habe so ein richtiges Groggy- und Katergefühl gehabt.
Ja.
Trotzdem werde ich weiterhin Pizza essen, weil Pizza ist Leben.
Pizza ist Life, ja. Ich hatte gestern tatsächlich auch Pizza. Wir haben uns Pizza bestellt gestern.
Pizza ist auch geil. Nee, aber sonst bin ich, auch vorhin bin ich sehr zufrieden, mein Latt wird gut, wird besser, Ansteuerung läuft. Habe heute Posing gemacht im Valentin und hat mir sehr viel gebracht wieder. Jetzt kann ich wieder schauen, dass ich das alles gut umsetze und noch besser werde. Und
sehr geil.
Yes,
wenn wir schon beim Thema sind, Posing vom Valentin, checkt auch unbedingt die letzte Podcast-Episode ab, weil da geht es um Posing Valentin. Hat aber gerade so gut gepasst, deshalb die Werbung dafür. Ist aber echt eine richtig geile Episode geworden. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, auf alle Fälle jetzt outchecken, weil mein Posing hat sich danach eigentlich auch drastically improved. Also sehr cool. Ich habe dann echt am nächsten Tag oder so wirklich Formfotos gemacht und sie waren wirklich bibi fein. Also hat anscheinend was gebracht.
Voll, einfach nur drüber reden, gell?
Ja.
Ja, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut.
Fresh
vom Urlaub. Der Urlaub war sehr voll bepackt. Also ich bin danach eigentlich fast so müde gewesen wie davor, kann man schon sagen, weil es einfach so Familie und Freunde und alle möglichen und neue Leute und Leute wiedersehen und weißt eh, wie das ist. Also es war schon ein bisschen anstrengend, aber war sehr, sehr cool. Ich habe dann auch in der letzten Session, die wir im Urlaub gemacht haben, wir haben im Dudes Gym trainiert in Klagenfurt, also richtig geiles Gym, also falls ihr da aus Kärnten in der Nähe
voll, seid, richtig cooles
ist Gym. Echt ein cooles Gym und da haben wir halt trainiert und bei der letzten Session, da war es halt, also die letzte war schon komplett, also 2 von 10 so, wenn es hochkommt ungefähr, weil es einfach
schon so echt, Deload.
Ich war schon so am Ende und ich habe dann direkt danach im AJ geschrieben und gesagt, du,
Jetzt ich, ist ich, Ende Gelände.
Ich brauche einen Deal. Ich habe nicht mal gefragt, ob ich einen haben darf. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einen Deal. Also es war nicht mal mehr ein Du könnten wir vielleicht, sondern ein Du wir machen jetzt. Weil es war einfach absolut notwendig. Und ich habe es halt jetzt echt gemerkt, dass so lange Mesozyklen für mich einfach extrem heftig sind und dass ich das fast nicht packe, so 8 Wochen oder so durchzupushen, weil der letzte Deal war halt trotzdem Anfang Juli und jetzt haben wir Anfang September. Also das ist schon heftig. Aber jetzt habe ich 4 Tage aufgemacht, was mir eh ganz gut zugute gekommen ist, weil ich eh genug andere Sachen zu tun hatte. Und jetzt bin ich fresh and ready für den nächsten Mesozyklus. Bin heute mit einer RDL-Session weggestartet, die ziemlich gut war. Und ja, das bringt uns, wie gesagt, direkt zum Thema.
Voll zum
eigentlich,
Thema.
Wir kommen beide frisch aus dem Deload raus. Also yes. Von dem her können wir ja aus Erfahrung sprechen. Es soll natürlich keine Deload-Episode werden, weil davon gibt es schon 5 Millionen ungefähr.
50.000.
Aber wir wollen auf eure Fragen eingehen.
Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Richtig coole Fragen dabei. Richtig coole Fragen dabei. Jetzt die allerwichtigste Frage.
Peter Reinthaler, wie viel HGH am Morgen?
Alles auf einmal.
Alles.
Alles.
Einfach alles.
Alles.
Also für alle, die jetzt vielleicht da nicht so den Einblick haben, was HGH ist, Petra, möchtest du das kurz erklären?
Ein Wachstumshormon.
Ein Wachstumshormon.
Ja.
Einfach alles. Für die Regeneration.
Und wird bei Frauen tatsächlich so oft verwendet, weil es eben kein Steroid ist, sondern wirklich Wachstumshormon. Mhm. Das heißt, diese ganzen Vermännlichungszüge kommen eigentlich gar nicht so, also sind einfach nicht da,
ja.
Aber es ist halt trotzdem ein guter Stoff.
Ja. Soll jetzt aber bitte keine Ermutigung an unsere Zuhörer sein, zu Human Growth Hormone zu greifen. Das ist jetzt nicht das in der Sache gewesen. Anyway, und die nächste wichtige Frage ist, hilft Tomatensaft bei der Regeneration?
Hier gehen Grüße raus an den Domi. Schöne Grüße ins Ruhrgebiet, oder? Glaube ich.
Keine Ahnung. Aber ja, Tomatensaft hilft 100%.
Tomatensaft ist richtig geil.
Weil Micros. Und ja, Micros sind gut für Health.
Lysopin, roter Farbstoff, Antioxidant. Ist urgeil.
Fresh.
Ich würde aber lieber Tomaten essen als trinken.
Mittlerweile würde ich Tomaten eher trinken als essen, tatsächlich. Ich habe keinen Bock mehr auf Essen und schon gar nicht auf Gemüse. Ja. Aber das bringt uns zum Thema Ernährung, wo wir eigentlich mittendrin jetzt sind, weil ein Part von Regeneration ist ja Ernährung und wir haben da auch sehr viele spezifische Fragen dazu bekommen.
Yes.
Die erste, die verstehe ich ehrlich gesagt. Nur, soll es ein Überschuss sein?
Ja, ich glaube.
Okay, also ist ein reiner Kalorienüberschuss für eine gute Regeneration ausreichend oder irgendwie eine
makronährstoffspezifische Einteilung?
Okay.
Oder halt, also ich verstehe die Frage so, reicht es einfach einen Überschuss zu gehen oder muss ich irgendwie bei den Makros was beachten oder ändern, damit die quasi die optimale Regeneration bewirken kann?
Soll ich was sagen?
Ja, sag du mal was.
Okay, also ich kann sagen, der Kalorienüberschuss alleine
ist mal das
auf Makro, ja, es ist wichtig, es ist das Wichtigste, ja. Aber ohne auf die Makros zu achten, ist auch scheiße, weil das habe ich gemacht, als ich noch vegan war.
Ah, okay.
Und da habe ich auch meine 3000 Kalorien am Tag gegessen, aber habe nicht auf meine Makronährstoffverteilung geachtet, ja. Habe kaum auf mein Eiweiß geachtet. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass ich extrem viel Potenzial verschenkt habe dadurch, dass ich das nicht gemacht habe. Erstens einmal einfach natürlich Eiweißmuskelaufbau, obviously, wissen wir. Und
da.
Im Endeffekt, wenn du nicht genügend Eiweiß isst, jetzt gerade in Bezug aufs Krafttraining zum Beispiel, dann regenerierst du trotzdem von deinen Sessions nicht so gut. Du wirst es, du brauchst es.
Ich finde halt, es ist, die Makronährstoffverteilung ist ja generell, also ob ich jetzt an Restes bin oder halt Trainingsday habe, einfach gewisse Faktoren sind, das Eiweiß ist egal, ob ich jetzt Restes habe oder Trainingday habe. Von daher, deswegen habe ich vorher überlegt, ob, okay, an Rest Days irgendwie noch eine speziellere Verteilung wie an Training Days zum Beispiel. Und also ich weiß nicht, du hast mal schon an Rest Days ja eigene Makros.
Mm.
Du gehst mal mit dem Fett dann rauf, gell?
Genau, ich habe ein bisschen mehr Fett und ein bisschen weniger Carbs, einfach weil ich die Carbs ja für die Trainingsperformance dann nicht so brauche.
Aber es ist dann eigentlich der Grund, dass du an den Trainingstagen quasi mehr dann Carbs hast, aber nicht der Grund für die Regeneration.
Ja.
Also und das, genau, und das, ich habe mich auch gerade überlegt, das ist eigentlich für die Regeneration ist, muss ich jetzt nicht noch extra spezifisch eine Makroverteilung beachten oder sonst ähnliches. Immer, was wollen wir immer am meisten haben? Die bestmöglichste Trainingsperformance abliefern.
Ja.
Deswegen sind Makros an Trainingstagen einfach wichtig.
Ja.
Und Regeneration ist eigentlich Überschuss.
Mhm.
Und die gleichen Dinge wie an den Training, also halt Eiweiß ist Generell, ja.
Es ist halt, sag mal so, ich glaube, man kann es auf das runterbrechen, der Kalorienüberschuss wird definitiv positiv dazu beitragen, dass du besser regenerierst, weil im Gegensatz dazu in einem Kaloriendefizit wissen wir alle, dass wir ein bisschen schlechter regenerieren.
Ja.
Und die Makroverteilung ist halt dann bis zu einem gewissen Grad zuträglich dazu, dass die Regeneration verbessert wird, nämlich dahingehend, dass du erstens einmal vielleicht, wenn du zum Beispiel in einem riesen Kalorienüberschuss bist, dass du für deine Verdauung zum Beispiel nicht zu sehr belastest und solche Dinge. Für das kann es natürlich schon sinnvoll sein und halt das Eiweiß hoch genug halten. Aber ich glaube, alles, was dann wirklich so ins Detail geht, ob du jetzt 10 Gramm Fett mehr oder weniger hast oder was weiß ich, das sind halt dann diminishing returns. Mhm. Also das ist dann was, wo man sich im Detail verliert, obwohl es nicht so wichtig ist. Ja. Es ist halt nur wegen den Basics.
Im Defizit würde ich, also zum Beispiel halt Refeeds zum Teil auch gezielt an Deload-Tagen machen, um da mit den Carbs gezielt raufzugehen, um einfach wieder Energie zu schöpfen und entsprechend zu regenerieren. Also ich finde, im Defizit kann es dann schon eher Sinn machen, dass man bei den Regenerationstagen, an Restdays und Deload-Tagen, versucht, da wirklich gezielt auch mit den Carbs zum Teil raufzugehen, wenn die Diät es zulässt.
Ja.
Ja? Um einfach da wieder frische Energie reinzubekommen.
Ja.
Und einfach anzufangen, Carbs ins System einzuführen, damit du dann zum Beispiel am nächsten Tag, wenn du eine Trainingssession hast, dann einfach da schon voll Energie hast.
Voll. Ich würde es jetzt vor allem nämlich auf Deloads zum Beispiel beziehen, dass man da halt sagt, man macht halt wirklich zum Beispiel, so, wenn es jetzt wirklich um eine Diät geht, die, weiß nicht, zum Beispiel Wettkampfdiät oder sowas oder keine Ahnung, zum Beispiel wirklich einen Dietbreak oder sowas machen.
Dietbreak am Deload, halt um Stress auch zu reduzieren.
Ja, um Stress zu reduzieren.
Ja.
Bei Rest Days würde ich tatsächlich jetzt eher nicht machen, mit den Carbs hochzugehen. Einfach weil ein einziger Tag, wo du mehr Carbs hast,
nein, ich würde also nicht zum unbedingt Beispiel, was ich ganz gern mache, ist 2 Tage Refit.
Ja, das schon.
Und dann halt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Leg Day habe, wo ich weiß, okay, das ist so ziemlich meine schwerste Einheit und ich habe davor einen Rest Day, dann fange ich am Rest Day an mit dem Refit.
Ja. Voll, so habe ich es. Also ich hatte zum Beispiel meine Prep so, auch nur als Beispiel, wie man es dann auch machen kann. Ich hatte immer Samstag, Sonntag meine Refeeds, einfach weil ich diese Regelmäßigkeit in der Woche sehr gerne hatte. Mhm. Also ich habe, die waren wirklich halt proaktiv so eingeplant und hatte dann immer Montag und Dienstag meine härtesten Sessions. Einfach damit ich am Wochenende ein bisschen Energie tanken kann dafür, hatte Sonntag immer Rest Day, hatte da den zweiten Refeed-Tag und dann Montag, Dienstag immer die härtesten Sessions.
Ja.
Und Ende der Woche hin die Sessions, die halt nicht ganz so viel Energie erfordert haben, weil ich da halt einfach schon von den Low Days ein bisschen ausgelaugt war. Und dann kam wieder der Refeed. Ja. Also dafür kann man es schon extrem viel, also extrem nutzen. Macht definitiv Sinn, ja.
Also es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, wie immer. Die Sina, glaube ich, oder, hat die Frage gestellt, ob Mealtiming eine Auswirkung auf die Regeneration hat. Sie hat, glaube ich, auch ein bisschen gemeint hinsichtlich auf das, wie sich es auf die Verdauung auswirkt und so weiter. Hast du da was zu sagen dazu oder brauchst du noch kurz Zeit zu überlegen?
Ich brauche noch kurz Zeit zu überlegen. Heute bin ich irgendwie langsam unterwegs.
Ist okay, wir kommen aus dem Training. Also ich würde sagen, es wird schon Auswirkungen haben. Schon allein deshalb eben aufgrund der Verdauung. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, so wie es ich von mir selber jetzt kenne, wenn ich jetzt mein Mealtiming verkacke und dann 6 Stunden hintereinander nichts isst zum Beispiel oder 6 Stunden am Stück nichts esse und dann eine riesengroße Mahlzeit, dann hat meine Verdauung so extrem damit zu kämpfen, dass ich halt komplett Banane bin, so mehr oder weniger.
Mhm.
Ich glaube, also es ist jetzt vielleicht nicht so ein riesengroßer Effekt, gerade in Hinsicht jetzt auf die Regeneration, zum Beispiel für die nächste Session oder so, aber es wird sicher Auswirkungen drauf haben. Also es ist sicher weniger optimal, als wenn ich ein optimaleres Mealtiming hätte. Auch wenn es vielleicht, das sind halt so vielleicht diese 2%, glaube ich, oder dieses 1%, was es Unterschied macht, wenn wir jetzt zum Beispiel an Mealtiming, an Rest Days reden oder sowas, wird sich jetzt auf den Training Day nicht extrem auswirken, aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wenn man das nailt. Glaube ich schon.
Aber ich bin ja, also ich finde auch generell so, wenn man sich wirklich die ganzen Makros aufspart, damit man am Abend sich einfach urvollstopfen kann, das finde ich halt, ist generell ist generell suboptimal.
Ja.
Weil das ist auch für die Trainingsperformance und sowas, du hast einfach wirklich, wie du sagst, diese 2%, das ist dann,
Es hat, glaube ich, das Mealtiming in Bezug auf die Recovery lässt sich eher auf das Thema Post-Workout-Meal beziehen. Da haben wir nämlich eh auch eine Frage dazu bekommen, nämlich wie wichtig das Timing und die Macros im Post-Workout-Meal sind. Und das ist schon, also da würde ich das wirklich priorisieren. Auch. Also da wirklich wieder Eiweiß zuzuführen, Kohlenhydrate zuzuführen, ist schon sehr zuträglich für die Regeneration. Ja. Definitiv.
Ja. Und natürlich das anabole Fenster, das da.
Ja, natürlich.
Dann hallo.
Das war also übrigens Sarkasmus für alle, die es jetzt nicht gesehen haben. Also wichtig, anaboles Fenster ist jetzt sei mal so dahingestellt, aber so diese Peri-Workout Nutrition in general, also vor dem Training, im Training, nach dem Training, ist so, was Meal-Timing betrifft, das, worauf man als erstes den Faktor legen sollte.
Ich finde nämlich auch, weil das ist auch, also wenn ich halt meinen Tag plane, wann ich meine Mahlzeiten plane, dann ist es immer davon abhängig, wann habe ich Training.
Ja.
Weil es einfach die Training, wie du sagst, vor dem Training, die Mahlzeiten vor und nach dem Training sind einfach die wichtigsten, weil sie diejenigen sind, die halt die Trainingsperformance wirklich proaktiv beeinflussen.
Ja.
Ja, und natürlich dann die Recovery mit dem First Workout. Und ja, das sind dann einfach dann so diese 2%, die man, oder ich finde sogar mehr Prozent, 5-10%.
Also Peri-Workout Nutrition würde ich auch höher einschätzen, ja, definitiv. Ja. So diese allgemeine Auswirkung auf die Regeneration, Mealtiming, so, weiß ich, wenn wir von Rest Days reden oder am Rest des Tages, vielleicht jetzt weniger, aber so diese eben Pre-Post-Workout und so, das würde ich auch viel, viel wichtiger einschätzen. Vor allem jetzt nicht nur wichtig in Bezug auf die Regeneration, sondern auch, weil es einem extrem erleichtert, meiner Meinung nach, sich seinen Tag irgendwie einzuteilen. Weil du brauchst ja irgendwo einen Anker, wo du mal anfängst, deine Mahlzeiten zu planen. Und wenn du jetzt nicht trainieren gehst, dann kann das halt dein Mittagessen sein oder was auch immer oder deine liebste Mahlzeit oder whatever. Aber im Grunde ist es halt am leichtesten zu sagen, okay, ich plane das einmal rund ums Training herum, schaue, was mir sonst noch übrig bleibt und schaue, wie ich das dann einteilen kann.
Absolut.
Das macht ja die ganze Planung viel einfacher.
Ja.
Und deshalb, auf das würde ich 100%ig Wert legen, definitiv.
Ich auch.
Eine Sache, die ich noch kurz erwähnen möchte, nämlich zu dem, was man gesagt hat mit Mealtiming, Auswirkungen auf die Regeneration. Ich glaube, das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn man sich wegen seines Mealtimings so viel Stress macht, dass es dann sich wieder negativ auf die Regeneration auswirkt.
Ja, absolut.
Weil das ist was ich auch, was man nicht vernachlässigen darf, dass dieser Stress, den man sich wegen seiner Ernährung im Kopf oft macht, jetzt vielleicht nicht unbedingt nur aufs Mealtiming bezogen, sondern generell, sich sehr negativ auf die Regeneration auswirken kann.
Generell so dieser ganze Stress, weil es ist auch das mit dem Tracken ja auch, das, wo ich mir denke, wenn sich die Leute extrem stressen, dass sie auf den Gramm genau tracken. Also, spar dir den Stress.
Ja.
Wirklich, spar dir den Stress. Absolut. Es ist not necessary.
Ja.
Not necessary.
Da wirst du mehr Progress machen, wenn du den Stress weg hast und dafür deine Macros ein bisschen ungenauer triffst, als wenn es umgekehrt ist. Wenn du deine Macros aufs Gramm genau triffst und dafür so ein hohes Stresslevel an den Tag legst, dass einfach deine Regeneration ciao geht. Ja, da sind wir beim Thema Stress für den Körper, was ja eigentlich irgendwo auch dann schon auf Training und Steps und Cardio und so weiter umlegbar ist. Das heißt, wir gehen direkt ins nächste Thema über, nämlich die Chiara hat uns gefragt, ob zu viele Steps für die Recovery irgendwo negativ sein können, beziehungsweise auch die Frage, wie es mit Cardio zum Beispiel aussieht. Also das heißt, der Espresso Ghetto
gefragt. Espresso Ghetto, schöne Grüße an den Daniel.
Ja, Daniel heißt er. also, was sagst du dazu?
Ich finde schon noch, also ich finde Schritte als Recovery extrem wichtig. Ich finde auch gerade ein Restless oder Deload, finde ich, sollte man immer versuchen, auch spazieren zu gehen. Aber in Maßen. Man merkt irrsinnig schnell dann, finde ich, wenn es einfach zu viele Schritte waren.
Ja.
Ja. Also jetzt nicht, wenn du es nicht gewohnt bist, dass du da 20.000 Schritte an einem Tag machst, dann please just don't do 20.000 Steps.
Ja.
Ja, weil es ist, du merkst einfach wirklich, deine Beine tun weh, deine Hüfte fängt an zu schmerzen und es passt dann einfach nicht. Ja. Aber wenn dein Körper quasi dran gewöhnt ist und du merkst, okay, du kannst entsprechend regenerieren, finde ich quasi Spaziergänge, Schritte, ich finde immer Schritte sammeln, deswegen so Spaziergänge, super optimal für die Regeneration, nämlich auch für die mentale Recovery irgendwie. Aber halt jetzt mach jetzt keine hochdramatische Wanderung, weil das kann exhausting sein.
Ja.
Auch wenn es quasi nur Schritte sind.
Voll. Du hast es schon angesprochen, das ist halt wirklich so, wenn es dein Körper nicht gewöhnt ist. Ja. Weil es gibt halt Leute, die wirklich beruflich täglich ihre 20.000 Steps machen müssen und da einfach nicht auskommen. Mhm. Ich habe es vor kurzem jetzt gehört, dass ein Kunde vom Chris professioneller Pokémon Go-Spieler ist und 40.000 Schritte am Tag hat, weil er das halt beruflich macht. Frag mich bitte nicht, wie man professioneller Pokémon-Trainer sein kann. Ich habe keine Ahnung, aber der hat... Der macht 40.000 Schritte am Tag. Und das ist halt dann
und ich habe gedacht, wir haben schon einen geilen Job.
Ja, das ist echt geil.
Das
ist richtig geil. Anyway, das ist halt dann auch was, wo man sagen kann, okay, es ist halt, das ist halt schon vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn man jetzt sagen, so 15.000 bis 20.000 Steps kriegt man beruflich schneller mal rein.
Ja.
Und das ist halt was, wo man dann natürlich jetzt nicht sagen kann, okay, mach weniger, das wird nicht funktionieren. Nein, wird aber nicht die funktionieren. Sind halt auch ganz andere Ausmaße gewöhnt. Wenn ich jetzt so von heute auf morgen 15.000 Steps gehen müsste, wie du schon gesagt hast, meine Hüfte, ich würde mich umbringen. Ich kann jetzt keine 6.000 Schritte Spaziergänge machen, weil meine Hüfte dann so schmerzlich nicht mehr gehen kann. Macht keinen Sinn. Also das ist halt dann auch super, super individuell. Und wenn du jetzt von einem Bürojob kommst und sagst, du willst jetzt plötzlich 15.000 Schritte am Tag gehen, wird sich das sicher negativ auf deine Recovery auswirken, als für jemanden, der sowieso schon 10.000 bis 12.000 hat und sagt, okay, ich will meinen Kalorienbedarf ein bisschen boosten, deshalb mache ich halt jetzt 3.000 Schritte mehr. Und es ist halt echt, man, wie du schon gesagt hast, man merkt diesen Punkt, wenn es zu viel war.
Ja.
Weil das war auch bei mir in der Prep letztes Jahr, war ich, ich glaube bis 4 weeks out oder so, war ich auf 15.000 Schritte.
Ja.
Und dann sind wir wieder runtergegangen auf 12.000, okay. weil es einfach zu viele viel Regenerationskapazitäten gekostet hat.
Ja.
Und gerade wenn es wie in einer Prep ist, wo du es eh schon wirklich so gut managen musst, dass du dich noch irgendwie regenerieren kannst, können die Steps oder auch Cardio in dem Fall, weil Cardio ist auch Stress für den Körper, können da echt den Unterschied machen.
Ja, ich finde auch zum Beispiel, um auf die Cardio nochmal einzugehen, Cardio kann natürlich auch für die Regeneration extrem hilfreich sein, ja, also quasi so eine aktive Regeneration machen, aber auch da muss man halt wirklich aufpassen, wie schaut dein Alltag aus, ja, weil wenn du beruflich so viele Schritte machst, dann kann halt genau diese Cardio das ein bisschen zu viel Stress sein.
Ja.
Ja? Wenn du aber beruflich eh nur im Büro sitzt, dann kann die Cardio extrem förderlich sein, dass du da auch ein bisschen aktiv regenerieren kannst und einfach Stress abbauen kannst.
Ja.
Natürlich gemäßigte Cardio. Also ich würde jetzt keine HIIT-Session machen.
Ja.
Kann manchmal aber auch, um mental Stress abzubauen, manchmal auch sehr angenehm sein.
Mhm.
Aber ja, es ist halt immer Stress. Ich meine, sagen wir mal Stress, aber Stress sind halt, kann so viele verschiedenen Facetten eigentlich auftreten und es ist immer sehr wichtig, finde ich, mal rauszuhören, was für einen Stress habe ich denn jetzt tatsächlich? Ist es mentaler Stress, ist es physiologischer Stress, psychischer Stress, Zeitstress? Was stresst mich tatsächlich?
Ja.
Und dann versuchen halt dafür einen Relief zu finden. Ja? Weil ich habe auch einmal habe ich gemerkt, dass ich einfach wirklich, ich war so komplett Meier im Schädel und ich war einfach komplett zu und da habe ich mit der Nati und der Nina damals nach Schluss sind wir hier und sind einfach voll abgegangen. Musik, extrem, mega laut und wir sind, glaube ich, eine Stunde lang herumgetanzt wie die Irren. Und jetzt so rein quasi physiologisch war das, weil ich urspät ins Bett gekommen, habe ich komplett ausgepowert. Ja? Also das war von dem Stress her nicht so gut. Ja? Aber mental halt hat es halt, ich war am nächsten Tag, mir ging es so viel besser, weil ich einfach da irgendwie so wirklich mental was abbauen konnte.
Ja.
Und das ist dann auch ein bisschen, muss man halt schauen,
ja.
Was verursacht eigentlich Stress und was brauche ich, damit ich da das abbauen kann und regenerieren kann.
Ja, definitiv. Da ist dann eh sehr positiv, jetzt, egal ob man jetzt einen Coach hat oder nicht, aber dass man halt wirklich schaut, das auf wirklich längere Zeit auch ein bisschen zu beobachten und jetzt nicht unbedingt kurzfristig irgendwelche Schlüsse zu ziehen, so ja, jetzt war das und von dem kommt jetzt das so quasi, sondern wirklich schauen, wie sind die langfristigen Trends da auch irgendwo.
Mhm.
Weil ich habe es halt jetzt zum Beispiel auch gemerkt bei einer Kundin von mir, die halt trainingstechnisch alles richtig macht, ernährungstechnisch alles richtig macht, alles auch mittlerweile sehr entspannt sieht und so weiter, aber halt, wo sehr viel Stress psychisch da ist und sehr viel Stress oder sehr viele Stressfaktoren von außen kommen und das beeinflusst einfach die Regeneration und das äußert sich dann halt oft auch zum Beispiel anders in Form von Verdauungsproblemen, in Form von Schlafproblemen, all diese Dinge und das ist halt dann eine Negativspirale, weil dann hast du wieder Schlafprobleme, wo du dann tagsüber müde bist, dann bist du noch schneller gestresst und dann hast du vom Stress wieder Schlafprobleme und das ist halt das dann, was man beim mentalen Stress halt extrem einsetzen muss, aber das ist jetzt, also einsteigen muss, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja.
Das heißt, wir gehen, würde ich sagen, zur nächsten Frage über, bevor wir uns da noch mehr verlieren.
Yes.
Wo ist jetzt subjektiv oder objektiv gesehen die Grenze zwischen aktiver Regeneration und Training? Was würdest du da sagen?
Ich verstehe die Fragen teilweise nicht. Okay. Ich musste den mal umlernen. Dings.
Soll ich es einmal anders formulieren?
Ja.
Also im Grunde, jetzt vergessen wir mal das subjektiv-objektiv, aber einfach, du hast aktive Regeneration, was wir jetzt besprochen haben, mit Spaziergängen und so weiter, und dann hast du halt Training.
Zum Beispiel also Leben, Krafttraining. Wann ist das Regeneration und wann ist es Training?
Genau.
Checo, ab dem Zeitpunkt, wo du regenerieren kannst.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, eigentlich schon. Es ist, ich meine, ich bin ja generell nicht so der Fan von Deload-Training.
Mhm.
Für manche passt es extrem gut, für manche passt es halt gar nicht. Und ich denke mir halt, aber bis du halt herausgefunden hast, in welche Form Dilo-Training für einen am besten passt, ist es halt viel, viel einfacher zu sagen, pass, wir machen komplett frei.
Mhm.
Und deswegen ist es dann halt eher mehr so passive Regeneration mehr,
ja,
als jetzt eine aktive. Im Powerlifting würde ich es komplett anders machen.
Ja.
Ja. Also halt Sportarten spezifisch, quasi ein Deload, da hast du einfach andere Ziele.
Ja.
Ja. Ich meine, als Bodybuilder ist es halt wirklich Hypertrophie und da kann halt einfach dieses komplette trainingsfrei eigentlich am besten helfen,
ja,
finde ich.
Voll. Und als Powerlifter willst du ja wirklich in deinen Bewegungsmustern drinnen bleiben. Du willst ja nicht rauskommen, genau, in dem Sinne, weil sonst brauchst du danach zu lange, um wieder in den Groove, ja, zu kommen.
Ja. Und
du verlierst halt dann wertvolle auch Trainingszeit in dem Fall.
Ja.
Was halt jetzt in unserem Fall beim Bodybuilding-Training oder wenn man jetzt sagt so einfach fürs Hypertrophie-Training jetzt nicht so die Relevanz, ja, hat. Also, ja, von dem her. Absolut. Weil in einer Hack-Squat, da findest du nach der ersten Session wieder rein. Da, ja, machst du die Intro-Session fertig.
Yes.
Also von dem her, ja, würde ich da auch ungefähr die Grenze ziehen. Beziehungsweise einfach, wenn man jetzt sagt, man geht in einem Deload-Training trainieren, wie ich es jetzt vorher auch gemacht habe, zum Beispiel, da ist halt, es ist wirklich schwierig zu sagen, was ist jetzt die Grenze, weil du bist es ja auch nicht gewöhnt, in ein Training zu gehen und dann nicht alles zu geben, beispielsweise. Und da halt dann trotzdem so jetzt als Takeaway-Message lieber ein bisschen zu wenig zu machen, wenig machen als zu viel. Also halt wirklich Intensity vielleicht ein bisschen runterfahren und wirklich Trainingsgewichte runterfahren, damit sich die passiven Strukturen erholen können und so weiter und so fort. Also da lieber 3 Wiederholungen zu wenig machen als eine zu viel.
Ja, Gott. Ja, weil sonst macht es ja einfach keinen Sinn. Und ja, du rennst wieder gegen die Wand.
Voll. Beziehungsweise auch zum Beispiel, wenn wir jetzt schon beim Thema Deload sind, jetzt auch nicht unbedingt, ja, ich mache eh leichtes Training und dafür halt 30 Reps ballern oder so, sondern halt wirklich weniger, als du normal machen würdest, in jeder Hinsicht, mit Wiederholungen, mit Sätzen, mit Intensität, mit allem. Und das ist halt was, wo ich zum Beispiel auch sagen würde, okay, es interessiert mich aber nicht, da bleibe ich lieber daheim und mache gar nichts.
Ja.
Also, ja. So viel mal dazu, da sind wir aber eh schon ein bisschen beim Deload-Thema, weil da haben wir von der Kathi, das ist eine Kundin von mir, grüße an die Kathi, auch noch die Frage gekriegt, was wirklich besser ist, also komplett trainingsfrei oder eben, also was so die Vor- und Nachteile sind von dem, wenn man sagt, man macht trainingsfrei oder nicht trainingsfrei im Deload.
Ja, sind wir aber eh schon eigentlich
ein bisschen schon
gesagt, ja.
Ein bisschen schon, aber 2-3 Dinge würde ich da schon vielleicht noch gern ansprechen, die ich nämlich auch zum Beispiel in der Prep sehr gut gemerkt habe, weil da habe ich ja noch trainiert im Deload.
Okay.
Und es hat auch seine Vorteile. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, in einer Wettkampfvorbereitung, wo du halt so versteift bist auf deine Struktur, auf deinen Tagesablauf, kann es, finde ich, schon angenehm sein, wirklich trainieren zu gehen, weil du halt in deiner Routine drin bleibst. Du wirst nicht so rausgerissen und du hast nicht so das Problem, dass du dir denkst, okay, jetzt habe ich 4 Stunden am Tag mehr Zeit, wo ich ans Essen denken kann. Also es ist halt, da finde ich, kann es schon seine Vorteile haben. Und auch zum Beispiel, weil man kann es dann wieder mit Posing, also kann Posing-Training wieder machen, man hat wieder mehr Steps und so weiter. Also es hat, in der Prep habe ich es schon genossen. Ich weiß nicht, ob ich es in der nächsten Prep wieder so machen würde, weil mittlerweile habe ich auch die positiven Seiten von trainingsfreien Deloads gesehen. Aber hat auch seine Vorteile, trotzdem trainieren zu gehen. Man muss halt wirklich das können, zu sagen, dann mache ich halt weniger. Oder wenn ich 3 Sätze hätte und das heißt, ich muss die Hälfte machen, dann mache ich halt nur einen Satz und nicht 2, weil ich mir denke, der zweite geht noch. Also muss man halt können.
Ja.
Das ist halt das Ding.
Ich finde es auch generell, es ist auch ein bisschen so die Frage, wie trainiere ich eigentlich? Weil wenn ich eher mehr auf der Volumenseite den Fokus habe, dann ist es halt eher leichter, einfach das Volumen zu reduzieren.
Mhm.
Wenn ich aber eher mehr auf der High-Intensity-Seite trainiere, dann ist es halt wirklich schwer, mit der Intensität runterzugehen.
Ja.
Also wenn man es wirklich gewohnt ist, jedes Training sich abzuschießen und voll drauf zu gehen, dann ist das schwer, sich zu bremsen.
Ja.
Ja, absolut. Und wenn man eh quasi mit dem Volumen trainiert und eigentlich durch das Volumen ja die Intensität steuert, dann bist du ja sowieso gewohnt, Reps in Reserve zu lassen.
Ja.
Ja, und dann ist es auch leichter, ein Deload-Training zu machen. Also ich würde es wahrscheinlich auch so irgendwie koppeln.
Ja, definitiv. Weil das war bei mir auch so. Ich bin dann ins Ring gegangen und hatte halt die Hälfte der Sätze. Ja. Was halt echt einfach war. Es war halt dann trotzdem komisch, so bei Übungen, wo ich normal 3 Sätze hatte zum Beispiel, dann nur einen zu machen, weil es halt dann geheißen hat, lieber auf der niedrigeren Seite als auf der höheren. Und einen Satz zu machen mit Reps in Reserve ist halt dann auch komisch.
Ja.
Bei mehreren Sätzen ist es so, okay, du hast danach noch welche und dann am Schluss denkst du, okay, ich habe eh am Anfang was gemacht, so quasi. Aber wenn du nur einen Satz hast, dann ist es so, was? Das war's.
Also ich finde es auch generell ganz schön, wenn man halt wirklich so Deload-frei ist, also trainingsfrei im Deload ist.
Mhm.
Dann hast du zumindest so alle 1,5 Monate so ein paar Tage Zeit, wo du doch ein bisschen sozial auch sein kannst. Mhm. Ja, einfach mal zur Familie rausfahren oder halt mal wirklich so einen längeren Spaziergang zu machen oder mal shoppen gehen oder weißt du, so solche Dinge, die du normalerweise einfach gar keine Zeit hast und dann mal quasi das Leben eines normalen Menschen führen.
Wobei ich sagen muss, wer sich das an unseren letzten oder an meinen letzten Deload erinnert, und das habe ich nämlich im Podcast damals erzählt, vielleicht weiß es noch wer, da war es so, dass ich im Deload, weil ich ja Geburtstag hatte, so viel gesocialized habe, dass ich danach noch einen Deload gebraucht habe, weil ich so viel Social Fatigue angehäuft habe. Also das war meiner Regeneration dann auch nicht zuträglich, aber das liegt eher daran, dass ich... mir soziale Interaktion sehr viel Energie kostet, muss man mal so dazu sagen. Vielleicht passt es eigentlich auch schon ein bisschen so dazu, zu dem, wenn wir jetzt sagen, so Social Fatigue und so weiter, wie kann man seinen Alltag allgemein mehr darauf ausrichten, dass die Regeneration gefördert wird? Also wie kann man im Alltag auf mehr Regeneration achten?
Also ich finde mal ganz, ganz wichtig, die Basics müssen stimmen.
Ja.
Und die Basics sind Schlaf, Essen.
Schlaf.
Ja. Und das ist, also wenn du diese Dinge mal abhakst und auf deinen Schlaf kommst, 7 bis 8 Stunden und qualitativ guten Schlaf kommst, das ist schon mal mind-blowing.
Das ist schon Game-Changer.
Ja, das ist extrem.
Definitiv.
Extrem. Und die Leute glauben immer, ja, ich habe eh genug Schlaf, ich bin eh fit. Und dann haben sie eine Woche, wo sie tatsächlich geschafft haben, länger zu schlafen, besser zu schlafen. Und es ist so ein Pam.
Auf einmal
geht die Trainings... Ich habe so viel mehr Energie.
Ja, und plötzlich geht die Trainingsperformance durch die Decke. Ja.
Alles. Und das ist, ich merke das auch bei mir. Ab und zu schaffe ich es ja doch, gut zu schlafen. Mhm. Es wird immer mehr, aber ab und zu gelingt es mir. Und ich merke den richtig an dem Tag, ich bin so, wow, wie so ein Duracell-Hase, weil ich einfach merke, fuck me, ich bin so erholt und fresh und ready und kann alles zerstören quasi. Ja?
Ja.
Und das ist einfach, Schlaf ist um und auf.
Ja, ich habe es auch gemerkt im Aufbau vor meiner Prep und jetzt im Aufbau, den ich jetzt habe. Ich habe im Aufbau vor der Prep den Schlaf halt echt null priorisiert. Ich bin halt echt so 5 Stunden Schlaf pro Nacht und das reicht schon. Und ich wollte halt alles machen. Ich wollte halt studieren und dann wollte ich meinen damaligen Fitnessblog noch machen und trainieren und alles Mögliche. Und es ist halt irgendwie einfach zu viel gewesen. Und habe halt dann nichts mehr geschlafen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist das Erste, wo ich Abstriche machen kann, weil die Zeit fehlt man ja nicht. Im Nachhinein betrachtet... was richtig scheiße, weil ich halt echt gemerkt habe, okay, ich werde immer krank, wenn ich das mache. Ja, warum wohl? Weil mein Körper einfach keine Energie hat, um noch irgendwie anständig zu regenerieren. Und dann holt er sich das, was er halt nicht ausreichend im Alltag bekommt, irgendwann dadurch zurück, dass er dir eine Zwangspause gibt. Und das ist halt auch sowas, wir haben irgendwo so, also irgendeine Frage bekommen, ich weiß leider nicht mehr, von wem sie war, aber so, wie man da so was quasi durch die Regeneration oder durch das Achten der Regeneration auf was so psychischen Problemen auch vorbeugen kann und so weiter. Und das ist halt sowas, egal ob es jetzt psychische oder physische Dinge sind, aber wenn du deinem Körper jetzt nicht das gibt, was er braucht, um anständig zu regenerieren, dann holt er sich irgendwann von selber.
Ja.
Dann holt er sich durch eine Zwangspause, wo du dann 2 Wochen aussetzen musst oder 4 Wochen aussetzen musst oder im blödesten Fall, wie es bei vielen Leuten oft wirklich ist, durch eine Verletzung oder sowas dann sogar, wirklich dann monatelang aussetzen musst.
Ja.
Weil du einfach vorher nicht deine Boxen getickt hast. So blöd es jetzt auch klingt, aber zu wenig Schlaf, zu wenig Essen, Mealtiming, all diese Dinge, macht was aus. Macht einen Unterschied.
Macht einen Unterschied.
Also achtet auf euren Schlaf.
Yes.
Da haben wir die Frage bekommen, kann man Schlafdefizite ausgleichen und wie?
Es wäre so schön, wenn man es ausgleichen könnte.
Das wäre gut,
ja. Ja, es wäre richtig gut, aber
doesn't work that way.
No,
I'm sorry to say possible. That, aber...
Sorry. Nee, man... Einfach nur versuchen, einfach wieder in die Routine reinzufinden und wieder einfach normal. Du kannst keinen Schlaf nachholen.
Ja, das funktioniert nicht.
Not gonna happen.
Leider Gottes, leider Gottes.
Ja.
Eine andere Frage, die wir noch bekommen haben, wenn wir mit dem jetzt eigentlich eh durch sind. Was halten wir von Massageguns, also von diesen Massagepistolen, Eisbädern und Sauna für die Regeneration?
Zuallererst, hit your fucking basics. Mhm. Ja. Also wenn die mal passen und stimmen, dann kann man schon auch versuchen, mit diesen anderen Werkzeugen bewusst zu arbeiten. Ja, also ich finde halt gerade so Massageguns können schon gut sein. Oder halt generell so Sportmassage oder sowas. Ja, also habe ich jetzt auch angefangen, immer wieder mal massieren zu gehen. Weil ich einfach merke, dass ich es selber nicht ganz hinkriege und dass das schon ganz praktisch wäre, wenn da jemand mir anscheinend mit dem Golfball in den Rücken reinfährt. Brauche ich anscheinend. So Eisbäder, ja, also ich weiß halt noch auch von den Zeiten von Cheerleading und auch dadurch, dass ich mit Footballern ja auch sehr viel Kontakt habe, bei denen ist es halt so, wenn du quasi auf einem Camp bist und jetzt wirklich so eine Woche lang als Team wo gemeinsam bist, dann versuchst du ja aus dieser Zeit extrem viel rauszuholen an Training. Und da werden auch bewusst Eisbäder eingesetzt, um die Regeneration einfach aktiv noch ein bisschen zu verbessern und noch ein bisschen rauszuholen.
Mhm.
Ja, und in solchen Kontext finde ich schon auch förderlich und hilft auch.
Mhm.
Sauna finde ich eher dann kontraproduktiv, weil es dann zu stark ermüdend ist, finde ich. Aber ja, also ich finde, sind Werkzeuge, die man einsetzen kann, aber zuerst müssen die Basics stimmen.
Ja,
ja, also wenn du nicht schläfst und wenn du zu wenig isst, dann bringt auch das fucking Eisbad nichts.
Ja. Es ist also jetzt auf diese Aussage bitte nicht festnageln, don't quote me on this. Ich habe das jetzt wirklich nur vor kurzem irgendwann einmal wo gelesen und ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Aber Eisbäder sind, was ich weiß, sogar mittlerweile, jetzt so nach neuerer Research fürs Hypertrophietraining eher kontraproduktiv, weil es irgendwie wie gesagt, don't quote me on this, weil sie diese Entzündungsprozesse, die hervorgerufen werden durch das Krafttraining, die du ja brauchst, um Anpassungen irgendwo zu bekommen, einfach ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen verlangsamen, sondern halt irgendwie beeinträchtigen quasi. Also es hindert den Körper, diese Entzündungsprozesse durchzuführen. Ja. Was sich halt dann irgendwie negativ auf den Muskelaufbau auswirken kann. Irgendwie so. Also, wie gesagt, don't quote me on this. Das ist jetzt wirklich nur was ich glaube, irgendwie vor kurzem mal gelesen zu haben. Und ich will das jetzt nicht als Tatsache darstellen, auf keinen Fall. Aber vielleicht wäre das was ich mir danach nochmal genauer durchlesen muss, weil das würde mich jetzt nochmal interessieren, was das genau war. Aber irgendwas habe ich im Kopf, dass Eisbäder mittlerweile mit Vorsicht zu genießen sind, was Hypertrophietraining anbelangt.
Ja, wollte ich mich jetzt also sagen, weil es ja quasi dort bei dem Camp hast, da ist ja quasi als Schmerzsymptomatik.
Ja.
Ja, weil du wirst Muskelkater haben, weil du einfach wirklich, die haben dann 2-3 Mal am Tag eine Trainingssession und die müssen halt funktionieren. Ja, und wenn du dann einfach Muskelkater wirst du bekommen und wenn du da aber die Schmerzen reduzieren kannst, damit du dann noch länger quasi, dass du die Länge ziehen kannst, dann ist das halt hilfreich.
Ja, voll.
Ja.
Das ist halt aber dann wichtig zu unterscheiden.
Genau, das ist aber wirklich halt sportartenspezifisch und nicht Hypertrophie.
Ja.
Ja, also da 100%ig.
Voll. Eine Kleinigkeit, die ich sogar auch noch erwähnen wollte, das ist jetzt ein Fun Fact am Rande, aber habe ich nicht vor kurzem gelernt, dass das so ist. Man muss tatsächlich mit Schmerztabletten aufpassen, wenn es ums Thema Training, Krafttraining und so weiter geht, weil das genau dasselbe macht. Das hindert den Körper daran, diese Entzündungsprozesse durchzuführen. Und es wirken sich halt Dinge wie, ich glaube, Ibuprofen war es, wirkt sich wirklich nachweislich negativ auf den Muskelaufbau aus. Also wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ballert nicht zu viel Ibuprofen.
Ja.
Das macht wirklich einen Unterschied. Auf das bin ich stolz, dass ich das jetzt weiß.
Ich bin generell so. Also ich versuche, Schmerzmittel gar nicht zu nehmen.
Ja. Es ist halt wirklich nur im äußersten Notfall, wenn ich solche Regelschmerzen habe, dass ich mich fast nicht mehr rühren kann.
Habe ich zum Glück sehr lange nicht mehr gehabt.
Aha. Bei mir werden sie jetzt tatsächlich von Monat zu Monat schlimmer. Das ist mehr Information, als ihr jetzt alle gebraucht habt, aber das egal. Das
wird bei mir auch wieder kommen.
Ja, that's just the way it is. Welcome to the life of a woman. Haben wir sonst noch irgendwo was mal ein bisschen
Pauschale Empfehlung für Rest Days, Uka. Rest Day ein Muss. Wie würdet ihr Rest Days am Upper Lower Split planen? Upper Lower Split impliziert nicht gleichzeitig, wie oft du in der Woche trainierst. Weil ich habe zum Beispiel auch ein Upper Lower Split und 5-mal die Woche.
Ja.
Upper Lower kannst du 6-mal die Woche machen, Upper Lower kannst du 4-mal die Woche machen, kannst du sogar auch 3-mal die Woche machen, wenn du Upper Lower Ganzkörper machst zum Beispiel. Das heißt, wieder kommt drauf an.
Ja.
Ich schätze mal aber trotzdem, dass die Person, die gefragt haben, wahrscheinlich eher 4-mal die Woche trainieren werden.
Mhm.
Ja.
Nehmen wir jetzt einfach mal an, ja.
Ja, genau. Und da würde ich im Prinzip eigentlich immer so Upper Lower, Rest, Upper Lower und dann halt 2 Rest Days machen.
Mhm.
Ja. Das Wichtigste ist eigentlich da auch wieder, kann ich ausreichend regenerieren?
Mhm.
Und wie kann ich es in meinen beruflichen Alltag am besten einbauen?
Ja.
Weil wenn es mir vom Alltag her best leichter fällt, dass ich zum Beispiel Upper, Rest, Lower, Rest und dann Upper, Lower, Rest mache, dann mache ich es halt so.
Ja.
Ja? Wird jetzt nicht so viele Vor- und Nachteile haben,
ja,
letztendlich. Ich würde definitiv nicht 4 Tage hintereinander trainieren und dann die ganze restliche Woche frei machen. Das könnte ein bisschen in die Hose gehen.
Mhm.
Aber sonst...
Es kommt halt auch immer extrem drauf an, wie dein Upper-Lower-Split dann wirklich aussieht, nämlich im Hinblick auf die Übungsauswahl und so weiter. Weil ich Programs beispielsweise, also ich achte beim Programming beispielsweise dann auch darauf, wann ich die Rest-Days plane, wie oft ich dann wirklich Lower-Back-Loading drinnen habe.
Ich wollte mal sagen, zum Beispiel, der untere Rücken.
Ja, genau, weil der untere Rücken ist halt trotzdem was regenerationstechnisch ein bisschen schwierig sein kann, wenn du zweimal hintereinander trainierst.
Und
wenn
sehr du jetzt, individuell auch.
Und sehr individuell und... Also jetzt zum Beispiel in Bezug auf das, ich würde zum Beispiel nie bei einem Oberkörpertag an einem Tag ein Bent-Over-Row programmen und am nächsten Tag dann beim Unterkörpertag ein RDL oder ein Kniebeuger oder so, sondern würde das dann zum Beispiel am zweiten Oberkörpertag machen oder einfach einen Rest-Day dazwischen einschieben. Deshalb mache ich zum Beispiel oft so, entweder zum Beispiel Oberkörper-Unterkörper-Pause, Oberkörper-Pause-Unterkörper-Pause und kann dann dafür an 3 Tagen Lower-Backloading einbauen, wo ich sonst vielleicht das nur an 2 Tagen könnte. Oder eben zum Beispiel auch, wenn ich weiß, okay, die Person braucht diese Flexibilität für den beruflichen Alltag, wie du es auch schon gesagt hast, dass sie sich die Trainingstage komplett frei einteilen kann, dann mache ich es halt immer so, dass ich an einer so einer Upper-Lower-Rotation wirklich nur einmal das Lower-Backloading drin habe und dann kann sie sich den Ablauf davon quasi selber zusammenbasteln, weil es egal ist, ob du jetzt den Oberkörpertag davor hast oder den Unterkörpertag davor oder einen Rest-Day dazwischen oder was auch immer. Und das kommt halt, das ist eben... Da kann man keine pauschale Empfehlung geben für Upper-Lower, weil Upper-Lower kann alles heißen. Das kann so viel heißen und das ist unmöglich, da was Pauschales zu sagen.
Ja.
Aber wenn man da auf diese Dinge ein bisschen achtet, Lower-Backloading, Flexibilität im Alltag und eben trotzdem auch Regeneration der einzelnen Muskelgruppen, weil wenn du jetzt Lower-Upper-Lower trainierst und das wird halt auch vielleicht irgendwie ein bisschen problematisch, je nachdem, was du machst. Aber ja, kommt halt immer drauf an, also... Anhand dieser Prinzipien kann man da, glaube ich, schon sehr, sehr viel fürs eigene Programming umsetzen. Lower Back immer ein
bisschen Lower, genau, und der Rücken ist eigentlich fast so der limitierendste Faktor, der die Rest Days eigentlich angibt.
Ja.
Manche können das sehr gut regenerieren, manche können es gar nicht regenerieren.
Ja.
Da musst du dann sogar im Split dann einfach, also ich habe jetzt auch ein paar Klienten, da musste ich wirklich die Übungen komplett streichen und ersetzen, weil sie selbst das nicht regenerieren konnten.
Ja, voll. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen so... Also, wie du sagst, es ist halt sehr abhängig vom Individuum. Ich kann es zum Beispiel jetzt auch von mir sagen, zum Beispiel das Lower Backloading vertrage ich extrem gut.
Ja,
bei mir ist das eher, super. Also das ist nicht der große Faktor.
Durch Corona habe ich es ein bisschen gespürt dann.
Ja, gut, das glaube ich. Aber zum Beispiel jetzt bei mir war es auch so, ich habe meinen Upper Day gehabt, wo ich halt am ersten Tag einen Bent Over Row gehabt habe und am nächsten Tag schwere Kniebeuge, was halt auch dann direkt diese Axiallast wieder ist. Habe ich super vertragen. Es war dann halt der Rest der Rotation, der mir ein bisschen zu viel geworden ist. So 3 schwere Trainingstage in Folge und so war dann schon ein bisschen zu heftig. Deshalb habe ich einen extra Rest Day eingebaut. Aber hinsichtlich Lower Backloading zum Beispiel habe ich halt extrem gut vertragen. Der andere verträgt es halt nicht so gut. Und auf das muss man einfach achten.
Da kommen wir gleich, eigentlich finde ich, zur nächsten Frage. Woran merke ich eigentlich, dass ich ausreichend regeneriere? Was sind typische Symptome? Und woher weiß ich, dass ich einen Deload brauche?
Mhm.
Finde ich, das passt gerade auch.
Voll.
Sehr gut.
Beziehungsweise woran merkt man, dass man nicht ausreichend regeneriert ist? Ist ja die Frage.
Ja.
Genau. Also, du hast gesagt, ausreichend regeneriert. Egal.
Ja.
Typische Symptome, es äußert sich halt bei jedem anders. Also manche Leute kriegen Verdauungsprobleme, was man glauben würde, dass das jetzt überhaupt nichts mit der Regeneration zu tun hat, hat es aber. Und andere Leute, es ist halt so dieses typische, ja, du fühlst dich halt voll gerädert, du fühlst dich voll müde, du fühlst dich nicht ready fürs Training.
Der Muskelkater ist länger da.
Der Muskelkater ist extrem lange da, du hast halt tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Schmerzen oder irgendwie so kleine Niggles oder so. Die Schulterverletzung, die du vor 10 Jahren hattest, fängt plötzlich wieder an, weh zu tun oder ja, was so auch immer.
Spannungen kommen ja. Ein bisschen mehr.
Alle lauter so Kleinigkeiten sind das.
Ja. Schlafqualität.
Schlafqualität, ja, definitiv. Also das sind lauter so Dinge oder auch Appetitlevel zum Beispiel. Wenn man zum Beispiel immer Appetit hat und plötzlich keinen mehr oder umgekehrt. Also einfach, wenn sich da plötzlich was verändert. Das sind lauter so Dinge, die echt gute Symptome oder beziehungsweise gute Symptome, gute Indikatoren sind dafür, dass man vielleicht nicht ausreichend regeneriert ist.
Ja.
Aber auch nicht gleich Grund zur Panik sind. Weil man sieht es halt oft oder merkt es halt oft zum Beispiel, boah, mir tut die Schulter weh und ich habe jetzt im Training was falsch gemacht oder keine Ahnung.
Hm.
Nein, vielleicht hast du einfach nur ein bisschen zu viel gemacht in der letzten Zeit und wenn du jetzt ein Rest im Jahr einschiebst, dann ist es weg oder nach dem nächsten Deload ist es weg.
Manche merken auch extrem stark, zum Beispiel, dass die Motivation weniger wird, du kannst dich schlechter steigern im Training, du kommst nicht so gut in diesen Hype hinein.
Ja.
Das sind halt dann auch noch einmal sehr gute Indikatoren, zu herauszufinden, okay, vielleicht war Pause nicht ganz schlecht.
Ja. Jetzt hast du das eigentlich an Knackpunkt auch noch angesprochen, dass du dich wirklich nicht mehr steigern kannst im Training.
Ja.
Weil es ist halt das eine, wenn man bei einem fortgeschrittenen Grad ist, wo man sich nur mehr mit einer Rep pro Training steigert oder so.
Hey,
das ist
Rap,
nämlich eine Steigerung.
Das ist eine Steigerung.
Das ist eine Steigerung. Und eine richtig gute
eine
sogar.
Rap, ja.
Aber wenn es wirklich so ist, dass du stagnierst oder eher sogar Regression hast quasi, also dass du halt Schritte zurück machen musst, das ist dann ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, entweder du musst deinen Trainingssplit so managen oder deine Rotation so managen quasi, dass du besser regenerierst oder jetzt wirklich einmal eine Regenerationsphase einschieben, ein Deload in dem Fall zum Beispiel.
Also
und dann
ich würde zuerst mal ein Deload einschieben und schauen, wie es geht und wenn das Problem langfristig immer wieder kommt, dann am Trainingsplan was anpassen.
Voll. Ja. Wobei es kommt halt auch drauf an, weil bei mir war es jetzt auch so, dass man einfach gesagt hat, okay, passt, wir schieben noch ein Rest dazwischen ein ab sofort, weil ich merke, dass ich das nicht, also spezifisch das nicht mehr regeneriert habe.
Mhm.
Aber das ist halt was, auf das kommst halt, das merkst du erst, wenn du fortgeschrittener bist und deinen eigenen Körper auch gut kennst. Da musst du in sich selber reinspüren und das, dann merkst du es eh, ob das jetzt spezifisch auf das bezogen ist, dass ich halt 3 Trainingstage hintereinander nicht regeneriere oder ob generell das ganze Konstrukt und der letzte Trainingszyklus für mich.
Das heißt, hast du jetzt eigentlich, also du hast noch immer 5 Tage die Woche oder hast du 5 in 8 Tagen?
Ich habe 5 in 8 Tagen. Also ich habe 2 days on, 1 day off, 1 day on, 1 day off, 2 days on, 1 day off.
Okay, verstehe.
Genau. So läuft es jetzt und ich bin extrem froh drüber, weil ich hatte halt den RDL, also meinen schweren RDL-Tag, dazwischen meinen Upper Push, was eh ging, und danach aber meinen Hack Squat Day. Und diese 2 Dinge, also das war, ich habe es dann gemerkt, als ich dann das erste Mal einen Rest Day vor meinem Hack Day gehabt habe, ist plötzlich die Trainingsperformance so raufgegangen, weil ich mich wieder so fresh für dieses Training gefühlt habe. Also das hat sich sehr positiv ausgewirkt. Das sind oft so kleine Tweaks, die dann extrem viel ausmachen. Ja, voll.
Ja.
Eine Frage, die ich noch ganz cool finde. Wenn der Muskelkater 3 Tage schmerzt, war es dann der Nummer zu hart? Finde ich irgendwie witzig formuliert. Aber ja. Von wem überhaupt?
Vanessa.
Von der Vanessa. Ja.
Vanessa. Ja. Also 3 Tage Muskelkater ist schon lange.
Ja. Nämlich 3 Tage wirklich schwerer Muskelkater. Ja. Dass man sagt, so nach 3 Tagen spürt man es vielleicht noch ein bisschen so oder man nimmt es noch ein bisschen, das ist gerade zum Beispiel Hamstrings, das nimmt man so gerne mal ein bisschen ins nächste Training vielleicht noch mit. Finde ich jetzt nicht unbedingt problematisch, aber wenn du sagst, 3 Tage brutaler Muskelkater.
Wann es definitiv so hart war, ist, wenn du erst am 2. Tag den Muskelkater spürst. Weil dann hast du die Fasern so stark man verletzt, dass es nämlich auch neural schon Verletzungen da sind.
Mhm.
Das heißt, die haben sich dann erst erholen müssen und erst wenn die sich erholt haben, spürst du erst den Schmerz.
Mhm.
Ja, deswegen ist ja oft so, sagt man ja beim Skifahren, der 3. Tag, sollte man weniger machen. Das kommt eben aus dem Kontext her, dass du dann am 2. Tag dann erst wirklich die Schmerzen spürst, weil du so stark die Nerven, also die Strukturen verletzt, dass einfach neurale Verletzungen auch schon vorhanden sind.
Ich wusste gar nicht, dass man das beim Skifahren sagt, aber ist jetzt mein Learning für den heutigen Tag.
Ja,
habe ich noch nie gehört, aber macht Sinn. Ja.
Auch, also wenn du eine Skiwoche hast, dann ist immer, Skikurs zum Beispiel mit der Schule, der 3. Tag ist immer Weniger.
Crazy, wusste ich nicht. Voll witzig. Aber ja, definitiv, also bin ich voll bei dir. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen Muskelkater, der erst einen Tag danach dann kam. Ich habe mich schon oft im Training extrem abgeschossen, aber das hatte ich noch nie. Also das habe ich noch nie geschafft.
Hatte ich schon.
Also schon so, dass ich sage, okay, ich hatte lange danach Muskelkater, das schon. Aber ja, also das ist halt dann auch wieder ein bisschen situationsabhängig, jetzt wieder in Bezug auf die Frage, weil wenn du immer Muskelkater 3 Tage lang hast, dann machst du definitiv zu viel. Wenn du jetzt vielleicht nach einem Deload in der Intro-Session ein bisschen zu schwer eingestiegen bist, hast halt auch starken Muskelkater. Heißt halt dann einfach Anpassung für die Zukunft.
Weil ich wollte auch gerade sagen, Muskelkater ist nicht gleich Muskelkater. Ja. Weil wenn ich meine Muskeln spüre, heißt das nicht, dass ich Muskelkater habe.
Ja.
Ja. Und Muskelkater ist nicht immer ein Indikator dafür, dass ich das richtig gemacht habe.
Ja, das also sowieso das nicht. Das definitiv nicht, ne?
Und so.
Es ist halt, kennst du das auch, das hat nichts mit diesen Fragen zu tun, aber kennst du das auch, dass irgendwie so diese typische Frage von Leuten ist, die jetzt nicht trainieren, kriegst du eigentlich noch Muskelkater? Die Frage kriege ich so oft, wenn du trainieren gehst, kriegst du eigentlich noch Muskelkater? Und dann sage ich immer so, na, eigentlich nicht mehr so hin und wieder mal ein bisschen, aber nicht tragisch. Vielleicht haben wir uns einfach schon dran gewöhnt, das kann auch sein.
Ich habe mit dem Tom ja letztens Beine trainiert und der Tom hat Adduktoren am Plan und ich habe keine Adduktoren am Plan. Fuck, Alter.
Wow.
Fuck. Das hat so weh getan.
Das ist halt dann auch was, wo man sagen kann, wenn du jetzt eine Übung oder eine Muskelgruppe ewig lang nicht trainiert hast und dann wieder mal trainierst, muss es gar nicht so extrem heftig gewesen sein. Ich meine, es war mit dem Tom sicher heftig, aber muss es gar nicht so extrem gewesen sein, aber du bist trotzdem Muskelkater.
Ja, du bist was, weil die Phasen einfach... Deswegen auch zum Beispiel Corona-Lockdown. Oh mein Gott, ich habe keine Gewichte, trotzdem habe ich Muskelkater. Ja, weil du einfach deine Muskelfasern komplett anders beanspruchst, wie du es eigentlich gewohnt warst.
Ja.
Und es ist logisch, dass du Muskelkater bekommst.
Voll. Ja. Aber ja, nur mal, wenn man das Thema Adduktoren jetzt gerade gehabt haben, ich glaube, es gibt nichts Grausligeres als ein Adduktoren-Muskelkater.
Waden.
Na, Waden finde ich nicht so schlimm. Ich finde Muskelkater im unteren Rücken und in den Adduktoren am ekelhaftesten. Uah. Ja.
Oder in den Hams, wenn du dann das Hinsetzen schon so weh tut. Weil wenn du einfach sitzt und der Druck drauf ist, und das.
Aufs Klo gehen dann.
Aufs Klo, ja, immer dieses
nach
Ding.
Ja. Okay, gut. Ich glaube, wir sind aber eigentlich
im Großen und Ganzen dass es da. Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen an Rest-Days?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich zurzeit über jeden Rest, den ich habe, weil ich es so sehr brauche.
Ja, absolut. Da wollte ich dann nochmal, weil oft ich immer die Frage bekomme, an Rest-Days genauso viel Kalorien essen wie an Trainingstagen, weil man bewegt sich ja weniger. Und da ist einfach, bitte, überschätzt nicht, was das Krafttraining Kalorien verbraucht. Ja. Weil das Krafttraining an sich verbraucht überhaupt nicht sehr viel Kalorien.
Ja.
In keinster Weise.
Ja, wenn man ehrlich sind, jetzt einmal so ganz nüchtern betrachtet, jetzt diese Zeit, in der du Bewegung hast quasi, wo du wirklich eine Anstrengung vollbringst. Wie lang ist die wirklich, wenn du jetzt 2 Stunden trainierst? Das sind, glaube ich, 10 Minuten Belastung oder so, oder 15 Minuten.
Ja,
und der Rest ist einfach nur Pausenzeiten. Was willst du in 10 bis 15 Minuten verbrennen?
Ja. Also da ist halt wirklich, Leute, überschätzt nicht den Energieverbrauch im Krafttraining. Ja?
Ja.
Also wenn ihr dann quasi im Deload dann seid und dann versucht, die Kalorien zu reduzieren, nein, macht das auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall, ja. Im Gegenteil, sogar wahrscheinlich eher raufgehen, damit du optimalst regenerieren kannst.
Voll, definitiv. Also es ist halt eher, das ist eben auch dieses, was wir vorher auch schon angesprochen haben, weil ich ja zum Beispiel an Trainingstagen auch mehr esse, dann ist es ja nicht, um an den Non-Training-Days weniger zu essen, sondern da geht es um das, ich habe an den Trainingstagen deshalb mehr, weil ich es für die Performance einfach brauche.
Ja.
Und nicht, weil ich an diesen Tagen mehr verbrenne. Um das geht's nicht, weil...
Nein, überhaupt nicht.
Nein,
ja.
Definitiv nicht. Ja, ich glaube, wir belassen es jetzt bei dem eigentlich. Wir sind jetzt bei knapp 55 Minuten, das reicht für heute, glaube ich. Wir hatten schon lange, glaube ich, keine Episode unter einer Stunde mehr. Dafür, dass wir uns anfangs vorgenommen hatten, so 40, 45 Minuten zu kommen.
Aber ja,
war eine sehr gute Episode.
Hat Spaß gemacht.
Ja, und ich bin überrascht, dass wir mit den Fragen durchgekommen sind. Oder so ziemlich durchgekommen sind. 2, 3 sind offen geblieben, aber der Großteil ist besprochen. Was bedeutet, wenn euch diese Podcast-Episode,
Epi-Folge, das fand ich so cool, der Valentin, Epi-Folge ist gleich epische Folge.
Das habe ich sogar auch letztens dazu geschrieben, aber da hat es keiner gesehen.
Hoppla.
Anyway, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann haut jetzt einen Screenshot raus. Postet es in eure Instagram-Story und markiert uns mit Petra Anderland Pretti und Melanie Mutz, ihr wisst Bescheid. Haut einen Daumen nach oben auf YouTube raus, 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, abonniert das Ganze, schickt es euren Freunden, eurer Familie, eurer Großmutter und sagt ihnen liebe Grüße von uns. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, eine gute Nacht.
Frohe Ostern und schöne Weihnachten.
Und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal.
Gute Ehre.
Ciao, ciao.